Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Oberösterreich Tourismus und dem Kurhaus Bad Kreuzen.
Es gibt einen ganzheitlichen Schatz, der ganz nahe ist, nämlich die traditionelle europäische Medizin oder auch kurz TEM genannt. Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Ja, bei Gesundheit, da hüpfen wir gerne auf Trends auf und wir schauen auch ganz gerne mal in die Ferne, um neue Einflüsse, neue Trends für uns zu entdecken. Und es ist aber nicht nur so, dass jetzt Ayurveda oder die traditionelle chinesische Medizin ein jahrtausendealtes Wissen hat, sondern man muss gar nicht so weit in die Ferne schweifen, nämlich es gibt einen ganzheitlichen Schatz, der ganz nahe ist, nämlich die traditionelle europäische Medizin oder auch kurz TEM genannt. Und diese TEM verbindet Ernährung, Bewegung, die Lebensordnung, natürliche Reize, auch Prävention zu einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis, das sehr alltagstauglich ist, das sehr bodenständig ist und aber auch sehr wirksam ist. Und genau deshalb sprechen wir heute über die traditionell europäische Medizin. Und meinen Gesprächspartner, denn zu dem sage ich jetzt herzlich willkommen. Er ist Medizinhistoriker. Herzlich willkommen, Dr. Karl Steinmetz.
Ja, danke für die Einladung.
Tätig auch im Kurhaus Bad Kreuzen oder für das Kurhaus Bad Kreuzen. Und freue mich sehr, dass Sie den Weg auch aus Wien hierher gemacht haben heute. Verspätet, zwar mit der Bahn, aber das sei, wir haben ja Zeit. Genau. Die soll man sich ja auch nehmen. Was ist denn ein Medizinhistoriker? Fangen wir so an.
Ja, ist ganz einfach erklärt. Es gibt natürlich die heutige konventionelle Medizin, die wir in Linz, in Wien oder sonst wo eben vorfinden. Aber Medizin gibt es ja, seit es Menschen gibt. Also auch der Ötzi kannte irgendeine Heilkunst. Und es gibt eben Leute, die das professionell erforschen. Wie war denn die Medizin vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, vor 2000 Jahren? Und das Interessante ist, da gibt es natürlich viele Sachen, die sind obsolet. Also jetzt irgendwie die Zahnmedizin des Mittelalters hätte ich jetzt keine Lust drauf. Aber es gibt eben echte Schätze. Medizinhistoriker haben zum Beispiel herausgefunden, dass man in China und in Europa den einjährigen Beifuß immer schon verwendet hat. Und ich glaube 2017, 18, ich weiß es leider nicht auswendig, gab es dafür den Medizinnobelpreis. Und da sieht man, wie schön das ist, medizinische Schätze aus der Geschichte auszugraben, dann sie den Professoren, die das untersuchen, zuzuspielen und dann wieder in die Praxis zurückzubringen. Und da arbeite ich gerne mit.
Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, auch in der jetzigen Zeit, wo alles sehr schnell ist, wo man eben mit Stress und mit unserem Alltag irgendwie bewerkstelligen müssen, dass wir schon so ein bisschen eine Sehnsucht haben, auch nach Tradition, nach Dingen, die immer schon gut waren. Warum sollten sie es denn jetzt nicht mehr sein? Und eben, wie ich am Anfang gesagt, man schweift gerne in die Ferne und sucht sich dann auch seine Elemente aus anderen Bereichen. Aber eben auch wir in Europa hier haben ganz viele Schätze, die es zu entdecken gilt. Vielleicht fangen wir von vorne an. Was versteht man denn genau unter traditionell europäischer Medizin? Wie grenzt man es denn vielleicht auch ab von der klassischen Schulmedizin oder anderen ganzheitlichen Ansätzen?
Also mit dem Begriff Schulmedizin kann ich gar nicht so viel anfangen. Ich nenne es immer, das ist die konventionelle Medizin. Die ist zu Recht gut verbreitet, die findet man überall. Aber das ist natürlich nicht alles. Also das, was man jetzt vorfindet, ist immer nur Ausschnitt. Und in allen Kulturen kann man natürlich zurückschauen, was haben denn die Generationen vor uns gemacht? Und vieles ist ja immer noch präsent. Also wenn wir die Oma oder den Opa, Uroma, Uropa fragen oder natürlich auch in Schriften schauen, also vieles ist ja bis heute überliefert. Zum Beispiel Wassergüsse, die dann der Kneipp nochmal neu interpretiert hat, oder diese Essigbadscherl oder gewisse Heilpflanzentees. Und ja, TEM ist, ich würde mal sagen, ab ungefähr 500 vor Christus, da haben wir die ersten Schriften aus Griechenland, da haben die ersten Ärzte ihr medizinisches Wissen niedergeschrieben. Da hat es auch vorher was gegeben, aber weil wir heute keine Schriften haben, wird es ein bisschen schwieriger, das zu erforschen. Und dann geht da eine muntere Linie rauf, vielleicht hat man eben die Namen gehört, Hippokrates von Kos, Galenos von Pergamon, Hildegard von Bingen haben schon viele gehört, dann gibt es Paracelsus, dann gibt es natürlich auch den Sebastian Kneipp. Und das ist mir jetzt wichtig, es gibt auch sehr viele vergessene Frauen der TEM. Also wir bräuchten da in der TEM auch noch ein bisschen Frauenforschung. Und dann geht es eben rauf bis heute und das ist ein Traditionsbogen. Also das sind dann 2,5 Jahrtausende. Und unsere Aufgabe ist, diesen TEM-Schatz auf den Prüfstand zu stellen. Denn, das haben Sie gerade genannt, die Tradition ist verführerisch und natürlich auch Tradition tut gut. Aber wir müssen schon sicher sein, dass das auch wirkt und eben keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Und wir müssten heute schon noch alles nochmal auf den Prüfstand stellen, ob es tatsächlich was taugt. Weil einige Sachen, das sind Ladenhüter, die sollten wir aussortieren. Aber andere Sachen, die bringen uns wirklich weiter.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Nicht alles, was immer irgendwie schon gut war oder wo wir glauben, dass es gut war. Man wächst ja mit ganz vielen so Glaubenssätzen auf und nicht alles ist tatsächlich auch wissenschaftlich erforscht und dann auch tatsächlich real wirklich gut. Früher hat man gesagt, Eier sind schlecht fürs Cholesterin. Das muss jetzt nicht unbedingt so sein. Ja? Auch da haben wir schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Warum glauben Sie denn, finden ganz viele Leute auch diesen Weg jetzt wieder Richtung TEM oder suchen da vielleicht auch Lösungen für Probleme, für Dinge, die jetzt im Moment vielleicht eben im Körper vielleicht nicht so gut laufen oder auch psychisch nicht so gut laufen? Ist das ein Trend vielleicht auch oder wissen wir einfach nur mehr, woher kommt's?
Naja, die heutige konventionelle Medizin, die hat natürlich absolute Verdienste und am besten ist sie in der Unfall- und Notfallmedizin. Auch in der Akutmedizin, also da gibt es keine Alternative. Wenn, Gott bewahre, Sie oder ich jetzt einen Herzinfarkt hätten, dann braucht man keine Heilpflanze, sondern eben konventionelle Medizin. Aber es gibt ja auch chronische Erkrankungen, wo es dann schon fragwürdig ist, ob man jetzt über Jahrzehnte einfach immer nur Medikamente reinwerfen können. Es gibt sehr komplexe psychosomatische Erkrankungen. Und dann gibt es das ganze Feld der Vorsorge und Nachsorge. Und da ist die heutige konventionelle Medizin ein bisschen schwach auf der Brust, würde ich sagen. Und wir können ja auch nicht ständig zum Arzt laufen. Wir haben ja eine Gesundheitsverantwortung in meiner Küche, im Badezimmer, im Schlafzimmer. Und das ist die eigentliche Domäne der traditionellen Medizinsysteme und bei uns eben der TEM. Mein Hausarzt kommt nicht und hilft mir beim Kochen. Das muss ich schon alleine machen. Wie geht denn Gesundheitsküche? Wie geht einfach besser schlafen? Wie kann ich zu Hause fasten? Wie kann ich in meiner Badewanne mit der Dusche Gesundheitsreize setzen? Und das ist dann auch so ein bisschen das Forschungsgebiet meines kleinen Instituts in Wien. Ich arbeite schon auch mit Kliniken, aber noch lieber arbeite ich eigentlich mit Laien. Die halt sich fragen, wie geht Gesundheit bei mir zu Hause in Linz, in Wien oder wo auch sonst?
Mir gefällt der Begriff Gesundheitsverantwortung übrigens, weil das tatsächlich jetzt nicht ist, was quasi wir auslagern können. Der Arzt wird, die Ärztin, die werden es schon richten, sondern das ist tatsächlich meine eigene Verantwortung, dass ich mich um meine Gesundheit kümmere auf allen Ebenen. Also dieser Begriff, den muss ich mir merken, gefällt mir recht gut. Danke dafür. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gerätselt, über was wir denn heute genau plaudern, weil natürlich das Feld sehr, sehr umfangreich ist. Und wir haben gesagt, okay, es gibt 5 Säulen, 5 Bereiche, in denen die TEM aktiv ist, wo man auf die man schauen können. Und jetzt probieren wir einen groben Überblick zu geben. Und das haben wir uns vorgenommen, ein paar praktische Tipps, Beispiele, was kann ich denn für mich in meinen Alltag vielleicht integrieren aus diesen ganzen Bereichen, ohne dass ich mir jetzt komplett überfordern muss. Also diesen Auftrag geben wir uns zwei jetzt.
Bin ich dabei.
In den nächsten Minuten. Definieren wir mal kurz die Säulen. Was sind denn im groben Überblick diese 5 Säulen, mit denen man sich befassen könnte?
Die 5 Säulen, die ich jetzt gleich aufzähle, die gibt es übrigens in allen traditionellen Medizinsystemen. Das sieht man im Ayurveda, der traditionellen indischen Medizin, oder in der TCM eigentlich genauso. Und bei uns haben sich heute die Therapeuten, Therapeutinnen, Ärztinnen gab es im Mittelalter nicht so viel, aber Hebammen, die haben sich gefragt, wie können wir denn Therapie durchbuchstabieren? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben alle eine Hand mit 5 Fingern. Wir können es dann an den fünf Fingern sozusagen einmal durcharbeiten. Der Daumen steht für die gesunde Ernährung. Denn was ich heute esse, ist die Krankheit oder Gesundheit von übermorgen. So geht's los. Ich esse ja eh schon. Also bevor ich die Heilpflanzen suche, immer erstmal die Ernährung anschauen. Nummer zwei, dann gibt's doch tolle traditionelle Medikamente. Das sind in erster Linie die Heilpflanzen. Aber übrigens auch anorganische oder tierische Substanzen. Honig ist zum Beispiel in der TM sehr wichtig. Und auch Trinkmoor oder Heilerde. Also nicht nur Heilpflanzen, aber vor allem Heilpflanzen. Das ist, glaube ich, so das berühmteste Feld. Nummer drei, jetzt würde ich sagen, irgendwas mit Wasserpritscheln. Also Güsse, Massagen, Schröpfgläser, Feuertuch, Faszienbehandlungen. Also wir könnten modern sagen, manuelle Therapien und physikalische Medizin, das wäre dann Nummer drei. Nummer vier, jetzt brauchen wir irgendwas mit heilsamer Bewegung, denn wir sind ja von der Evolution auf Bewegung programmiert, nicht nur auf Couch Potato, das wäre zu wenig, so schön es auf der Couch manchmal auch ist. Und Nummer fünf, ich kriege das immer selber mit, Psychohygiene bis vielleicht hinein zur Spiritualität. Also wenn ich keinen Geschmack mehr am Leben habe, wenn ich keinen Sinn in meinem Alltag entdecke oder wenn ich einfach die Nase voll habe, kriege ich ganz schnell eine Erkältung. Und da sieht man sehr schön, das wären die fünf Felder, wo man arbeiten kann. Man kann alle fünf Säulen kombinieren oder auch nur einzelne raussuchen. Und das wäre dann eben ganzheitliche Therapie, wenn wir das alles berücksichtigen.
Also ganz, ganz spannend, diese fünf Säulen. Und jetzt probieren wir es mal. Den Daumen nehmen wir uns vor, die Ernährung. Und da spricht man ganz gerne von der typgerechten Ernährung. Und da müssen wir natürlich im ersten Schritt mal klären, was heißt denn das überhaupt? Welche Typen definiert denn die TEM? Welche Unterschiede gibt es denn auch?
Viele wissen ja, drei Doshas im Ayurveda. Das ist viel bekannter, wie das, was in der TM da üblich ist. Worum geht's? Nicht jeder ist gleich. Also es wird wahrscheinlich Speisen geben, die Sie herrlich vertragen und mir tut's gar nicht gut. Und genauso andersrum, meine Leibspeise ist vielleicht für Sie gar nichts. Und deswegen ist mir jetzt in allen traditionellen Medizinsystemen draufgekommen, eine Typenlehre zu entwickeln. In China hat man fünf Wandlungsphasen in der TCM. Im Ayurveda hat man fünf Elemente und drei Doshas. Und ja, wir könnten jetzt darüber diskutieren, was die Gründe dafür sind. In Europa hat man sich halt für ein Viererschema entschieden. Vier Jahreszeiten, vier Himmelsrichtungen, vier Tageszeiten, vier Temperamente. Die sind vom Klang her noch ein bisschen bekannt. Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker. Oder jetzt als Elemente Luft, Feuer, Erde, Wasser. Und der Witz ist, es gibt allerneueste Studien. Ich habe Freunde an der Med-Uni in Teheran und in der traditionellen persischen Medizin haben die ganz gleichen vier Temperamente. Die haben sie sich nämlich auch aus Griechenland geschnappt und die haben die ersten Biomarker gefunden. Das sind Stoffwechseltypen. Manche Leute sind vom Stoffwechsel her halt luftig, manchmal leider auch ein bisschen oberflächlich. Andere sind feurig, der Choleriker. So legen richtig los, vielleicht ein bisschen zu dominant. Die anderen sind sehr, sehr introvertiert und feine Reaktionen, vielleicht ein bisschen übersensibel. Und bei den anderen geht alles sehr reaktionsarm vor sich, Phlegmatiker, Element Wasser. Ja, also vier Stoffwechseltypen. Und wenn wir das jetzt auf die Ernährung anwenden, wir schaffen es jetzt in dem Podcast nicht, für alle vier Typen jetzt gleich Rezepte durchzubesprechen. Aber es gibt natürlich einen Grund. Denken wir mal heißer, feuriger Sommer oder der heiße, feurige Typ der Choleriker. Pasta, Chili con Carne, Rotwein und Zimt. Ich glaube, intuitiv würden wir den Kopf schütteln und würden sagen, na, da brauchen wir gespritzten Apfelsaft. Wir brauchen Gurken. Wir brauchen vielleicht sowas wie Tzatziki, also Joghurt oder Topfen mit Gurke, so Lebensmittel, die den Stoffwechsel einladen, eher zu bremsen, zu kühlen, zu erfrischen. Und jetzt springen wir mal in die Gegenrichtung. Also jetzt ständig Joghurt oder eben die Gurke oder Salate, so Rohkostsalate spät abends mitten im Winter, da schüttelt es uns schon. Und wer halt innerlich sehr kalt ist, verträgt es auch nicht. Deswegen gibt es im Winter die Schmorgerichte aus so Schmortöpfen. Und das ist das Spannende, dass eigentlich in unseren regionalen Rezepten, egal wo in Bayern, in Oberösterreich, in Finnland, in Sizilien, die Volksküche funktioniert schon nach den vier Temperamenten und nach den vier Jahreszeiten. Und das ist halt bei uns nur ein bisschen zugedeckt. Also man kann in Wien am Naschmarkt, in Kochclubs, entweder Ayurveda-Küche oder TCM-Küche sich erkochen an einem Wochenende. Leider immer noch nicht so ganz die TEM, aber ich habe eine Freundin, die macht da Kochworkshops. Und im Kurhaus von Bad Kreuzen, das ist jetzt der Knüller, da gibt's eben ein Vier-Temperamente-Menü, immer zu mittags und zu abends. Und das wäre die berühmte typengerechte Ernährung, die aber natürlich auch zu Hause ein Stück weit realisierbar ist.
Mhm. Dazu muss man natürlich erst mal wissen, welcher Typ man selbst auch ist, dass man das mal irgendwo definiert. Gibt es da irgendwie Anleitungen, Fragebogen oder ins Kurhaus Bad Kreuzen kommen im Optimalfall?
Ja, ich wage
jetzt. Oder hat man eher ein Gespür wahrscheinlich dafür?
Ich habe ein Buch zur TEM geschrieben. Also wenn man einfach mal TEM Karl Steinmetz nachschaut, das ist sehr, sehr laientauglich. Aber es gibt mittlerweile auch eine breite Literatur. Es gibt natürlich viele Kurse in Deutschland, in der Schweiz und natürlich bei uns in Österreich. Ich würde sogar sagen, dass Österreich irgendwie so auch in manchen Sachen ein bisschen der Spitzenreiter der TEM ist. Bei den Heilpraktikern nicht, da ist die Schweiz an erster Stelle, aber so vom Bewusstsein her ist in Österreich einiges möglich. Und ich unterrichte regelmäßig zur TEM und wie schon gesagt, schwer ist es nicht, wir ahnen es immer schon, aber es ist dann auch mal gut, eine Liste zu sehen, um sie ein bisschen zu sensibilisieren und eben vielleicht, um auch spannende neue Kochrezepte aus der Renaissance oder aus der Barockzeit mal auszuprobieren. Es geht da nicht ums historische Kochen, kann man machen oder sein lassen, sondern es geht darum, ja, es geht um die Gesundheit oder Krankheit von morgen oder übermorgen. Und ich bin schon erstaunt, ich weiß, da ist ein Kostendruck dahinter, aber wenn es im Krankenhaus eine Ernährung für die Patienten gibt, dann weiß man manchmal, wieso das Krankenhaus heißt. Also das ist halt oft ganz daneben. Ich weiß, das liegt am Kostendruck. Ich möchte jetzt nicht das Gesundheitssystem abwatschen, aber die Ernährung wird immer noch nicht von der Hardcore-Medizin so ernst genommen, wie man es ernst nehmen soll. Außer dann immer, wenn man über Salz oder über Alkohol oder über Gluten diskutiert. Da gibt es schon so Hotspots, da haut man sich dann auch in den Diskussionen eine drüber. Aber diese Alltagsküche, da sollten wir mit der TEM nochmal durchstarten.
Gibt es in der TEM Lebensmittel, bestimmte Bereiche, wo sind die sind so der Kern und die, auf die man besonders schaut oder die einen besonderen Wert haben in der TEM?
Da gibt es sehr, sehr viele Studien und unterschiedliche Richtungen, aber der Konsens in der TEM ist, es gibt nicht die eine Einheitsernährung, die für jeden gut ist, aber man kann schon sagen, wenn Mischkost ist einfach der Anteil an Gemüse ganz im Vordergrund. Dann natürlich gesunde Kohlenhydrate, aber deutlich weniger. Also wir könnten fast sagen, jetzt Pflanze, das ist schon fast die Hälfte der Ernährung. Dann kann man sagen, noch ein Viertel gesunde Kohlenhydrate und dann ein Viertel gesundes Eiweiß. Für die TEM ist da vieles gangbar, vegan, vegetarisch, aber natürlich auch Mischkost. Also da gibt es jetzt kein einheitliches Votum. Da darf jeder mal selber schauen, was passt. Aber ja, natürlich der heutige übliche Lebensstil in Österreich, Essensstil in Österreich, der ist eh nicht globalisierbar. Also diese Fleischmengen. Mhm. Ich esse manchmal Fleisch, ungefähr 14-tägig. Ich genieße es dann auch. Ich bin kein strenger Vegetarier. Aber ja, die Gewichte haben sich da verschoben. Und das finden wir in allen Büchern. Also auch der heilige Benedikt, der hat so eine Regel geschrieben, wie Mönche und Nonnen essen sollen. Und der erlaubt zum Beispiel auch nicht das Fleisch von vierfüßigen Tieren, das rote Fleisch. Mhm. Der sagt, nur außerhalb der Fastenzeit ein bisschen Fisch und Huhn. bisschen Eier, ein paar Milchprodukte und ansonsten im Vordergrund Gemüse, Pflanze. Gemüse. Das ist, glaube ich, ein Konsens, dem viele Ernährungslehren zustimmen können. Wenn wir dann tiefer reingehen, dann gibt es die Grabenkämpfe zwischen, ja, den unterschiedlichen Schulen in der Ernährungswissenschaft,
da möchte aber ich jetzt nicht reinspringen. In Wirklichkeit wissen wir es ja auch, also dass pflanzliche Ernährung einen Großteil ausmachen sollte, damit wir einfach gesund bleiben. Das ist also ein Klassiker, den wir ja eigentlich wissen, wir müssten es halt noch ein bisschen mehr machen.
Zwei kleine Punkte noch. Ja. Bitte die Wildkräuter nicht vergessen. Die wurden nämlich noch nicht zu Tode gezüchtet, weil sie eben Wildkräuter sind. Die haben die volle Vitalstofffülle. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute in die Apotheke gehen und sich Vitalstoffe und so Zusatzprodukte kaufen. Das ist schweineteuer. Und eigentlich könnten sie am Samstag, Sonntag beim Spaziergang, beim Radlfahren, beim Schwimmen, das steht auf der Wiese. Also das wäre jetzt mein Tipp, den ich gleich mitgeben möchte. Also Gänseblümchen dürfte jeder erkennen. Dann vielleicht auch noch Spitzwegerich. Vielleicht Gundermann, Gundelrebe, dann gibt es oft einen Wiesensalbei, dann gibt es natürlich viele weitere Pflanzen, kann man mal zur Wildkräuterwanderung sich anmelden, zum Kurs. Und man kann damit Fülle für Strudel, man kann damit Gemüsesuppen machen, man kann auch einen Wildkräuter-Smoothie herstellen, spart man sich viel Geld. Und die Gewürze, die waren in der europäischen Küche immer ganz, ganz wichtig. Also ich sage mal abgekürzt, wer nicht Zimt, Kardamom, Safran, Nelke, Pfeffer und noch 20 andere Gewürze irgendwie bei sich zu Hause hat und dann natürlich auch die Küchenkräuter, der kann gar nicht gesund kochen. Steht in allen alten europäischen Kochbüchern drin. Kann man mal durchstarten.
Genau, nicht nur Salz und Pfeffer, sondern vielleicht einmal den Horizont ein bisschen erweitern. Da sind wir schon auch ein bisschen die Brücke zu schlagen. Die Heilkräuter waren die zweite Säule. Und ich habe mich richtig erinnert, ja, die Heilkräuter, glaube ich, waren es. Ja. Auf was muss man denn da schauen? Was sind denn so Heilkräuter, wo Sie sagen, dass, also wenn man schon sonst nichts macht, aber das wäre was, wo da könnte man hinschauen?
Heilkräuter sind zunächst mal keine sanfte Alternative. Also es gibt Heilpflanzen, die hauen rein, das ist unglaublich. Es gibt auch potente Gifte unter den Heilpflanzenvertretern. Ich würde da mal ganz, ganz klein anfangen. Also mein Rat wäre am Anfang mit einem beschränkten Repertoire zu arbeiten. Also so Heilpflanzen, die ganz vielfältig einsetzbar sind, das ist definitiv die Schafgarbe. Natürlich der Löwenzahn, da kann man von der Blüte über die Blätter bis zur Wurzel alles verwenden. Brennnessel, so Heilpflanzen, die man eh schon kennt, die vielleicht auch im Garten wachsen. Ich würde da anfangen, wie halt auch mit Kindergarten und Schule. Ich würde in den Heilpflanzen-Kindergarten und dann in die Vorschule und dann später Gymnasium und wer mag auch Studium einsteigen. Ich kann natürlich jetzt nicht alle Heilwirkungen dieser drei genannten Pflanzen da entfalten. Aber Brennnessel, Wurzelpulver für Mann im Wechsel mit Prostata oder mit sinkendem Testosteronspiegel. Schafgarbe, ganz wichtig für die Frau, weil es den Unterleib tonisieren kann. Also das ist eine Pflanze, die ganz viel mit der Menstruation zu tun hat. Gleichzeitig aber auch Verdauung und Leber. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht in Schwärmen komme. Ich könnte jetzt gleich Tinkturen und Pulver, aber ich will das hier nicht sprengen. Es gibt ja exzellente Heilpflanzenbücher, wo man das nachlesen kann. Auch wieder Kurse. Bei mir am Institut habe ich TM Kompakt, die ganze TM am 4 Wochenenden. Im Kurhaus in Bad Kreuzen, wenn man sich da befindet, dann kann man die Heilpflanzen an der Teebar gleich genießen. Da steht dann dort, wofür die Heilpflanze gut ist. Es gibt dann auch für Einzelpersonen eine Beratung dort. Man kann in den Kräutergarten gehen. Sich Zeit geben und in 1, 5, 10 Jahren ganz viel lernen und das eben integrieren. Und das ist mir aber ganz wichtig, natürlich auch die Grenzen der Selbstmedikamentation einhalten. Es gibt schon einen Grund, wieso Ärztinnen und Ärzte Medizin studiert haben und jetzt nicht glauben, dass man mit seinen Heilpflanzengarten einfach selber irgendwie alles kurieren kann. Das ist ganz schön gefährlich. Aber gute integrativmedizinische Ärzte haben nichts dagegen, wenn in Rücksprache mit Ihnen oder auch mit tollen Apotheker, Apothekerinnen, die sich da ja auch spitze auskennen, wenn man die Heilpflanzen mit integriert, entweder ergänzend, in manchen Bereichen geht es aber auch nur mit einer Heilpflanze. Also bei einer ganz normalen Erkältung brauche ich nur Heilpflanzen, ein bisschen Salzwasser. Das ist es eigentlich
dann
schon.
Dann hilft es schon. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Honig gehört auch in diese Kategorie. Warum?
Also Honig hat ja einen unglaublichen Siegeszug angetreten in der konventionellen Medizin. Für die Dermatologie, also für die Hautheilkunde, bei ganz massiven Hautverletzungen, also teilweise auch bei Verbrennungen, wo dann multiresistente Keime sich einnisten, da muss man dann antibiotisch vorgehen. Und das allerbeste Kontaktantibiotikum für Wunden ist Honig. Und damit man da ganz auf der sicheren Seite ist, in der Klinik heißt es dann Medihoney, also medizinischer Honig. Der wird bestrahlt, damit überhaupt keine Keime drin sind, damit das ganz steril aufgetragen werden kann. Ich zu Hause trage auf manche Wunden auch Honig auf. Bitte wieder aufpassen. Ich möchte jetzt keinen anstiften, wenn er eigentlich zum Arzt gehen soll, da zu Hause rumzupfuschen. Aber ich war halt mal auf einer Hütte, habe mich ganz böse geschnitten und tatsächlich hat sie das infiziert. Ich konnte nicht zum Arzt gehen, weil ich war oben am Berg und es gab ein ganz frisches Gebinde von Honig. Ich habe diese Wunde leicht, also durch die Krümmung des Fingers so geöffnet, Honig eingeträufelt, dann professionell verbunden und auch ein bisschen geschient. Und das ist innerhalb von 14 Tagen aber sowas von schön verheilt. Mhm. Also ja, der gute alte Honig, wer hätte es gedacht. Dann gibt es noch ganz viele andere Bereiche, wo man das einsetzen kann. Man kann auch Heilpflanzen mit Essig und Honig zum sogenannten Oxymel aufbereiten. Das kann man wieder bei mir am Institut lernen oder im Bad Kreuzen, im Kurhaus, im ersten Zentrum für traditionelle europäische Medizin gibt es regelmäßig Workshops. Wie kann man die Heilpflanze mit Essig und Honig zu so einer Art von Sirup veredeln und das dann zum gesunden Drink für zu Hause, das kann man dann spritzen. Wie wäre es denn mit Rosenblüten und Salbei, mit Honig und Essig, das kompetent ansetzen und das Ganze dann mit Wasser gespritzt und am Sonntag, am Feiertag, am Abend vielleicht sogar mit Prosecco gespritzt. Das haben wir dann nicht mehr bei der Heilkunde, aber schmeckt für, gut.
Ja, und ein bisschen trotzdem, zum Leben gehört es ja auch dazu, dass man sich mal was gönnt, wenn es nicht jeden Tag ist. Jetzt, was war die dritte Säule? Die dritte Säule war das mit dem Wasser. Sagen wir beim Wasser? Ja, bitte.
Also physikalisch oder natürlich auch manuelle Verfahren. Der Nachteil jetzt beim Schröpfen, Feuertuch, tolle Massagen, Faszienbehandlungen ist, das kann ich nicht ganz so leicht an mir selber machen, vor allem nicht, wenn es am Rücken ist. Da muss man dann wirklich zum Profi. Wassergüsse gehen zu Hause sehr gut. Und ich glaube, da trage ich jetzt Eulen nach Athen beziehungsweise Kneippgüsse nach Österreich. Der Kneipp ist ja in Österreich bekannt und jetzt von Wechselgüssen, aber auch von Brustwickel, vielleicht sogar heißer Nierenguss, hat schon fast jeder mal gehört. Ansonsten würde ich sagen, es gibt ja von den offiziellen Kneippstellen auch Webseiten, zum Beispiel bei YouTube mit Vorführung, wie man den Knieguss macht. Ja, so schwierig ist es nicht. Ich frage mich immer, wieso es Leute dann nicht tun. Ich setze jetzt wirklich was sehr Wagemutiges hin. Natürlich kann ein Kneippguss, wenn jemand eine sehr schwere virale Infektion gehabt hat, Influenza oder Corona, kann dann bei der bei der langsamen Genesung danach, macht der Kneippguss nicht alles. Aber der gehört einfach dazu. Also um den Kreislauf des Immunsystems wieder langsam zu stabilisieren und in Schwung zu bringen, es kostet nichts. Duschen tue ich ja eh. Aber man muss halt auch da dann die Technik kennen und können. Weil jetzt einfach nur mit der Dusche rumbritscheln, das macht nichts. Also man muss das gezielt setzen. Jetzt zum Beispiel bei diesen Wassergüssen, ich muss schon vorgewärmt sein. Ich brauche schon Grundtemperatur. Es muss ein kurzer und wohldosierter Reiz sein. Und dann, das wissen die wenigsten, also nach so einem Kneippguss oder nach einer kalten Dusche, passiert nachher das Interessante. Deswegen bitte nicht abtrocknen, sondern nur abstreifen, sich in eine Bademantel hüllen, sich nochmal wohin legen, Decke drauf und jetzt warten, bis die Reaktion eintritt. Also einfach nur kalt duschen, dann rein in die Schuhe und auf zur Trambahn oder so, ist völlig falsch. Mhm. Also deswegen, selbst bei diesen einfachen Sachen geht es um die richtige Technik, kostet aber nichts und die Wirkung ist einfach umwerfend. Gerade im Kneippbereich gibt es auch mittlerweile gute Studien.
Und wie überall gilt, sich wirklich schlau zu machen, bevor man was macht, dass man es ordentlich machen kann. Und jetzt sind wir bei einem Thema und das war diese Bewegung. Und jetzt sagen wir mit TCM und so, da denkt man eher so eben Yoga, die haben das drinnen. Bei der TEM denkt man sich, was wäre das jetzt eigentlich?
Ja, da gab es bei uns in Europa so ein bisschen so einen Totalausfall. Das war meine Entdeckung. Ich habe ja Institem, also Institut für traditionelle europäische Medizin, gegründet, weil ich immer gehört habe, bei uns gibt's nichts. Und dann habe ich in den Klosterbibliotheken die Handschriften aufgemacht und dann habe ich da entdeckt, Yoga-ähnliche Männchen und so Figurinen, also Männer und Frauen, Laien, aber auch Mönche. Und da habe ich gedacht, machen die Yoga, aber das kann ja nicht sein. Wir sind ja hier, was weiß ich, im Stift Melk, das ist ja nicht Indien. Es gab bei uns was Yoga-ähnliches und damit habe ich mich jetzt die letzten 10 Jahre sehr intensiv beschäftigt. Wir haben jetzt eben nicht einen Yoga-Kurs ausgearbeitet, sondern einen Yugum-Kurs. Mhm. Yoga ist Sanskrit und wir haben das ins Lateinische übersetzt. Yoga heißt Joch, das was die Viecher auf den Schultern haben, weil sind wir mal ehrlich, Yoga-Übungen können ganz schön anstrengend sein. Mhm. Ist eine richtige Viecherei. Also Yoga ist indisch, Yugum ist lateinisch und der Untertitel ist das europäische Kloster-Yoga. Und 17 Leute sind schon zertifiziert. Im Kurhaus von Bad Kreuzen wird es wöchentlich angeboten und ich habe jetzt auch wirklich einen Trainerkurs, Hybrid, den man ein bisschen online machen kann. Und das ist jetzt mein großer Traum, das wirklich in Deutschland, in Schweiz und in der Österreich richtig rauszubringen. Nicht, weil Yoga oder Qigong nicht gut wären. Ich liebe das eh. Und die besten meiner Ausbilder sind auch Qigong-Trainer oder Yoga-Trainer. Aber wenn wir nicht unsere eigene Tradition wieder wachküssen, wer soll's denn dann machen? Und die Übungen sind ein bisschen anders. Also sie sind viel laientauglicher. Man konnte es auch sportlich auf die Spitze treiben und dann sind sie weniger vom Nabel, sondern mehr vom Herzen her angesetzt und die fühlen sich einfach ein bisschen anders an. Mhm. Ich übe es jetzt täglich, aber es stimmt, ich glaube, in Linz gibt es noch kein Yugum-Zentrum, da muss ich noch ein bisschen durchstarten.
Ja, genau. Gibt es eine Übung, die man leicht erklären kann, die man vielleicht probieren kann?
Ja, eine sehr schöne Übung. Es gibt sowas Ähnliches wie Chakren. In Europa gibt es nur 5 so Leibpunkte, in Indien gibt es 7. Also die 3 wären der Bauchnabel, dann die Herzmitte und da die Stirnmitte. Und was könnte man da jetzt machen? Also ich würde mal einfach die beiden Hände mit den Handflächen auf den Bauchnabel legen, im Stehen, schön aufrecht stehen und dann so eine leichte vibrierende Bewegung erscheinen lassen. Und da wacht dann was auf. Das ist sehr gut für die Verdauung. Nummer 2, dann gehe ich aufs zweite Zentrum. Jetzt lege ich die beiden Handflächen auf die Herzmitte und auch da so eine schöne, langsam vibrierende, schüttelnde Bewegung erscheinen lassen. Und wenn man das schon so 1-2 Minuten macht und dann nachspürt, hat man das Gefühl, irgendwie Herz und das Herznervensystem, das hat sich neu justiert. Also das kann jetzt sogar eine Herzratenvariabilitätsmessung machen. Das haben wir in Bad Kreuzen gemacht und wir haben gesehen, dass die Übungen wirklich helfen. Also da tut sich was nachweislich. Jetzt am Kopf oben bitte jetzt nicht schütteln, sondern wir würden mit den beiden Händen, diese Übung, die gibt es ähnlich auch im Qigong, wir würden trocken waschen. Also da einfach so
drüber wischen.
Wie mit 2 Waschlappen. Und wer jetzt keine wertvolle Aufsteckfrisur hat, darf natürlich auch den Hinterkopf und da in die Haare gehen, die Ohrmuscheln nicht vergessen. Das war jetzt wenig sportlich, das war jetzt eine sehr ruhige Übung, die ist aber auch rollstuhltauglich, passt für Demenzkranke, Es gibt viel sportlichere Übungen, aber die müsste ich jetzt vormachen. Hätte ich Lust, ist für einen Podcast zu viel.
Da müssen wir uns was anderes überlegen.
Genau.
Aber eben auch die Bewegung, die schon da mit drinnen ist in der TEM, und dann kommen wir zur fünften Säule, und da ist einfach trotzdem die Psyche auch entscheidend. Ja. Worauf sollte ich achten, kann ich achten, wie ist da der Zugang?
Wir haben jetzt bei mir am Institut ein Online-Programm Einfach besser schlafen ausgearbeitet. Und da sieht man sehr, sehr schön, also zum Beispiel gibt es ja Schlafkompetenz nur im Doppelpack mit Stresskompetenz. Ich merke das selbst, also mein Hauptgrund, wenn ich nicht gut schlafe, ist, dass ich den Wirbel des Alltags 1:1 mit ins Bett nehme und dass ich Reize wie zum Beispiel Licht oder gewisse Taktung auch mit ins Bett nehme, das dann aber nicht passt. Und da braucht es auch ein bisschen Know-how. Das sind letztendlich sehr einfache Sachen, die man da wählen kann. Also Nummer eins, ich könnte zum Beispiel, das mache ich dann wirklich regelmäßig, ich mache ein Büchlein auf und schreibe, das sind meine Probleme für morgen. Und dann schreibe ich die da rein. Und dann kommt wieder die Hand mit den 5 Fingern. Ich drücke jeden Finger und stelle mir nochmal kurz vor, was untertags war so schön, dass ich jetzt Danke dafür sage. Also 5-mal Danke. Und dann mache ich das Büchlein zu, und die Probleme, die sind da. Die verfolgen mich auch, aber erst wieder morgen, nicht heute. Das sind so Tricks, ein bisschen aus der Klostermedizin, also so die Abendandacht, das kann man heute modern interpretieren, damit ich nicht mit den Dämonen des Tages dann unter die Bettdecke schlüpfe. Dann gibt's übrigens 9 super Schlafheilpflanzen. Es gibt halt nicht nur den Baldrian, sondern auch Haferstroh, Goldmohn, Lindenknospen. Das wissen viele nicht, dass das alles ganz viel mit dem Schlaf zu tun hat. Ja, dann auch Atemübungen. Also man kann den Wirbel im Kopf mit 1-2 Atemübungen entschärfen. Und es gehört auch dazu, dass man mal nicht gut schläft. Aber wer jetzt halt 3 Monate nicht gut schläft, der ruiniert sein Immunsystem. Und letzter Punkt, da gehen wir jetzt dann schon fast in die Phytopsychopharmaka. Wenn man Depressionen hat, und wer hat sie nicht manchmal, bei ganz schweren Depressionen bitte zum Fachmann, zur Fachfrau, da darf er nicht selbst drum machen. Aber es gibt eine neue Studie, die zeigt, dass Safran nahezu den gleichen Output hat wie Antidepressiva aus dem Pharmabereich. Ganz harte Studien, ganz saubere Studien, und ich habe es ausprobiert. Man muss wissen, wie man Safran als Tee aufbereitet. Das muss man mit einem Mörser machen. Da braucht es ein bisschen Know-how. Ich habe mal 2 Wochen Safran selbst verabreicht und habe gespürt, was der Safran kann. Der ist leicht psychoaktiv. Aber viele andere Pflanzen haben da eine tolle Wirkung. Ich würde mir auch wünschen, dass Hausärzte, Psychotherapeuten und Psychiater mehr verstehen, dass man manchmal harte Psychopharmaka braucht, aber wenn es jetzt um gewisse Phänomene geht, könnte man da auch Heilpflanzen mindestens unterstützend mit einsetzen. Und ja, ein bisschen sowas wie Meditation wäre auch nicht schlecht. In Indien singt man Om. Es gibt auch europäische Heilwörter. Wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und als Mantra, wenn ich krank bin, einfach mal singe, ja, im Ausatmen ja singe, weil man hört ja immer nein. Jetzt habe ich die Arthrose und ich kann nicht mehr Sport machen und das geht nicht und nein, nein, nicht, nicht. Ich setze mich hin und singe ja. Wer sehr religiös ist, kann natürlich auch Jesus singen oder Shalom oder Versöhnung oder was auch immer. Auch ein weites Feld, je nachdem halt von Schlafkompetenz, Stresskompetenz bis zu Hardcore-Spiritualität ist da alles möglich. Alles in der Klostermedizin natürlich selbstverständlich. Da darf jeder seinen Weg suchen.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Und man sieht, es ist ein sehr, sehr breites Feld. Wenn Sie jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagen würde, ich interessiere mich für die TEM, weiß aber überhaupt nicht, wo ich starten soll, wie es angehen soll, was wäre so die Empfehlung?
Ja, da bin ich jetzt heute verführt, aus meinem Netzwerk Sachen zu benennen. Ich habe ein Buch mit einer lieben Kollegin, einer Ärztin geschrieben, mit der Regina Webersberger, die auch in Bad Kreuzen Ärztin ist. Ich glaube, das ist eine gute Erstinformation. Es gibt aber natürlich von Fachautoren, gibt es eine breite Literatur, mit der auch unter TEN, traditionelle europäische Naturheilkunde, googeln oder suchen, weil da auch viel Literatur da ist. Dann habe ich ein kleines Institut mit Online-Kursen, hybriden Kursen und Präsenzkursen. Aber natürlich gibt es auch über www.institem.at hinaus in nahezu jeden österreichischen Ort und Dorf Heilpflanzenpädagoginnen, Pädagogen, Kräuterschulen. Es gibt die Kochclubs, es gibt Gesund und Glücklich, eine Podcast-Reihe, wo man sich informieren kann. Also die Ausrede zählt nicht, dass man keinen Zugang findet. Ansonsten, man kann gern unter meinem Institut, da steht auch meine E-Mail-Adresse, wenn sich jemand nicht auskennt, darf er oder sie mir gerne schreiben.
Das ist doch mal ein feines Angebot, gleich mal direkt an den Experten.
Bitte keine Fallbesprechung, sondern eher die Literaturliste. Genau. Das kann ich natürlich anders nicht leisten, aber der Zugang ist spielerisch einfach.
Sehr einfach, und wenn es wirklich jetzt, wenn jemand sagt, das ist echt spannend, da bin ich neugierig geworden, also da gern mal nachblättern, nachlesen und sich die entsprechenden Quellen suchen. Vielen lieben Dank für die Einblicke, unglaublich spannend. Am Abschluss die Frage, die ich gerne stelle: Was ist denn die eine Sache, die Sie persönlich jeden Tag tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Das ist tatsächlich meditieren. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne. Ja, das Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, aber es ist für mich nicht der letzte Wert. Denn jeder Therapeut, jeder Ernährungsberater, jeder Mediziner wird am Ende sterben, genauso wie der Patient. Also Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, aber es ist nicht der letzte Wert. Und sowas wie eine nochmal größere Sinnperspektive und Erfüllung, die steht an erster Stelle. Und die besten Therapeuten arbeiten alle aus der Meditation raus. Die besten Ärzte, die ich kenne, die meditieren. Und dann kochen sie und dann massieren sie. Und das macht mich täglich glücklich. Ein bisschen meditieren.
Schön. Wundervoll. Da können wir uns immer sicher noch mal was abschauen. Ich sage vielen Dank auch an alle, die zugehört haben jetzt. Ich empfehle an dieser Stelle immer, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, vor allem mittwochs beim Gesundheitsteil. Da ist wirklich eine große Fülle an Gesundheitsthemen immer mit drinnen. Gerne auch alle Podcast-Folgen nachhören. Das haben wir schon wirklich einen bunten Strauß an Themen, wo man immer wieder mal reinhören kann. Auf nachrichten.at/podcast sind alle gesammelt. Gerne auch nochmal anhören. Manchmal kriegt man ja dann, braucht man eine kleine Erinnerung auch an die der gewissen Dinge. Und ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.